Herzlich willkommen zu Folge 199 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute sprechen mit mir der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und der Moritz. Hallo Moritz.
Guten Abend. Ich freue mich, wieder dabei zu sein, nachdem ich jetzt aus der Winterpause zurück bin. Frisch mit euch hier.
Ja, ganz hervorragend. Ich hoffe, du hast neue Kräfte tanken können. Wie viel Fortuna hast du denn überhaupt sehen können jetzt über die letzten Wochen?
Ich habe tatsächlich insgesamt, na, das stimmt gar nicht, Moment. Ich habe das eine Spiel aus dem Dschungel verfolgt. Ich erinnere mich aber dunkel nur noch. Also ich habe auch nur eine Halbzeit gesehen. Und vom letzten Spiel gegen die Hertha war ich tatsächlich auch wieder ganz ohne Empfang unterwegs und bin dann auf dem Rückweg. Da kam dann wieder kurz schwappte etwas Internet zwischen den Bergen hervor. Und ich dachte, ich guck mal eben, wie es bei der Fortuna steht. 0-1, okay, ich mache kurz einen Stream an. Dann habe ich 3 Minuten oder 5 Minuten Fortuna geschaut. Die Fortuna hat 2 Tore erzielt und dann ist das Internet wieder weggegangen. Also ich habe wenig gesehen, aber was ich gesehen habe, war sehr erfolgreich.
Ja, immerhin hast du, glaube ich, dann aber jetzt gestern das Spiel sehen können und darüber wollen wir ja vor allen Dingen sprechen heute. Ja, wie geht's euch denn überhaupt so? Ich meine, gestern war ja wirklich ein relativ emotionaler Tag, zum einen eben mit diesem Derby, aber vor allen Dingen muss man ja irgendwie auch noch, glaube ich, so diese Wahlergebnisse von gestern irgendwie verdauen.
Ich bin noch im Verdauungsprozess, muss ich sagen. Gestern Abend ging es mir nicht so gut. Das prognostizierte Elend und das reale Elend sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Aber mir macht das schon enorm Sorgen, diese Wahl, was das auch bedeutet, so im langfristigen Trend. Und man muss sich auf jeden Fall weiterhin engagieren und dagegen stemmen.
Und mir geht es ähnlich. Ich habe ja nun zum Glück den Wahlkampf nicht verfolgen müssen, weil ich wirklich sehr weit weg war. Aber ich denke auch, genau das, was Tim sagt, es sind irgendwie Zeiten, die doch große Sorgen machen und auch was so eine politische Kultur angeht und so eine Kultur, ja, die wir miteinander pflegen und wie wir miteinander umgehen und so. Und da schon von dem wenigen, was ich in der Zeit, in der ich weg war, mitbekommen habe, hat es mir gegraut. Und genauso war es ja auch schon vorher. Und ich glaube, wir müssen da wirklich aufpassen. Und dieses Ergebnis, ja, ist ja auch wirklich ein, naja, größtenteils doch sehr unschön ist, wenn es 20% eine derart rechtsradikale Partei so fett ins Parlament schafft. Und ja, ich glaube, wir können als Fortuna versuchen, gemeinsam zu stehen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen, so wie das auch in den Werten unseres Vereins und in der Satzung festgehalten ist. Und ich glaube, wir sollten zusammenstehen und uns nicht von der dunklen Seite verführen lassen, sondern gemeinsam dafür kämpfen, dass wir diese Demokratie noch eine Weile haben. Und ja, ich bin ziemlich besorgt und man wird sehen, was da passiert, aber ich glaube, wir müssen wachsam bleiben. Wie geht's dir denn damit, Lou?
Ja, ich kann mich dir da nur komplett anschließen oder euch beiden nur komplett anschließen, aber vor allen Dingen auch genau in dem, was du halt gesagt hast, dass wir, glaube ich, als Fortuna und auf dieser Ebene sprechen wir ja gerade, glaube ich, durch dem, was wir in unserer Satzung stehen haben, unsere Handlungsanleitung relativ deutlich da stehen haben und kann irgendwie auch nur hoffen, dass wir da halt irgendwie weiter wehrhaft bleiben können als Demokratie und eben auch als Fortuna. Ja, und ich meine, die Wahl war ja gestern irgendwie dann auch nicht die einzige Nachricht, die einen als Fortuna richtig ärgern konnte, sondern es gab ja auch dann im Vorfeld des Spiels eine super unschöne Nachricht. Es gab nämlich einen Polizeieinsatz gegen die organisierte Fanszene der Fortuna. Ich denke mal, die meisten werden das wohl mitbekommen haben, nachdem eine Gruppe von ungefähr 500 Fans der Fortuna mit Bussen in Köln angekommen war, wurden sie festgesetzt von der Polizei. Man hat dann einen Anfangsverdacht zur möglichen Begehung von Straftaten festgestellt auf Seiten der Polizei und hat eben aufgrund von dieser Begründung diese Gruppe dann über eine sehr lange Zeit festgehalten. Ich glaube, 4,5 Stunden war zu lesen und hat sie dort dann eingehend kontrolliert, hat die Personalien festgestellt. Es hat eine Leibesvisitation gegeben und es war, glaube ich, wie das dann häufig in solchen Fällen so ist, sehr, sehr, sehr schwierig. Weiß ich nicht, sich dann da mit dem Nötigsten zu versorgen, wie was zu trinken, was zu essen. Es soll extrem unwürdigend gewesen sein. Selbst der notdürftigsten Hygiene in Form von Toilettengängen nachzukommen und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich wieder, wie das häufig so ist, die Sichtweise der Polizei, aber es gibt halt eben vor allen Dingen die Sichtweise aus dem Lager der Fortunen und da können wir euch wahrscheinlich nur empfehlen, das auf jeden Fall nachzulesen auf der Fanhilfe Fortuna Seite, also fanhilfe-fortuna.de und ich weiß nicht, habt ihr euch da noch näher mit befasst irgendwie? Weil es war natürlich im Stadion war das halt das einzige Thema vor dem Spiel.
Ja, ich meine, mitbekommen hat man das in der Übertragung auch. Also die Fernsehreporter haben schon darauf hingewiesen, dass es da wohl einen Vorfall gegeben hat. Und ja, aber die genauen Details habe ich auch erst durch die Fanhilfe-Seite natürlich mitbekommen und alles, was sich da so lesen lässt, ist für mich vorstellbar, wenn ich meine persönlichen Erfahrungen mit Polizeieinsätzen rund um Fußballspielen einfach mal dagegen halte, was da wohl passiert sein soll, dann kann ich mir, also ist es schon alles im Rahmen des Vorstellbaren. Leider.
Ja, vor allem, wenn man sich irgendwie auch erfahrungsgemäß so anschaut, wie solche Dinge normalerweise aufgearbeitet werden, ne? Also auch in der ganzen Republik, das ist jetzt ja wirklich seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren absolut an der Tagesordnung, dass irgendwie fast jede Woche in den ersten drei Ligen dass halt die Fangruppe irgendeines Clubs halt diese Art von Drangsalierung halt irgendwie erfahren muss. Wir können natürlich hier wirklich nicht ausschließen, dass das, was die Polizei verlautbart hat, den Tatsachen entspricht. Natürlich ist es dann trotzdem, finde ich, halt immer noch ein absolutes Unding, dass man dann halt eben zu diesen Kollektivstrafen halt irgendwie greift und halt einfach einer großen Gruppe halt das Besuchen eines Spiels halt verbietet, dass man da einfach in die Bewegungsfreiheit so unglaublich eingreift und damit ja eigentlich ja dafür sorgt, dass halt diese Menschen eben ihre Grundrechte nicht wahrnehmen können. Aber ich glaube, wenn man sich halt anschaut, wie halt, wenn dann halt eben im Nachgang solche Dinge aufgearbeitet werden oder dass sie halt eben meistens nicht aufgearbeitet werden. Deswegen finde ich, hat man eigentlich relativ wenig Anlass, hier den Darstellungen der Polizei zu glauben beziehungsweise zu vertrauen.
Sehe ich ähnlich. Ich schließe mich der Auslegung von Tim und Lukas an.
Ja, an der Stelle wirklich nochmal die Empfehlung, ne? wenn euch das Thema interessiert, schaut auf jeden Fall auf der Fanhilfe Fortuna Webseite nach und ich glaube, man darf gespannt sein, ob man davon nochmal etwas hört, ob das nochmal nachbearbeitet wird, aber ich glaube, so richtig davon auszugehen, ist da ehrlicherweise nicht.
Ja, und jetzt beginnen wir hier mit zwei äußerst negativen und nachdenklich stimmenden Kapiteln. Und dann kommt jetzt das fußballerische Kapitel und es ist, wird nicht besser. Also ich glaube, eine positive Betrachtung des Spiels kann ich mir nicht vorstellen. So viel muss ich schon mal sagen.
Ein bisschen Sonnenschein würde ich aber gerne noch reinbringen.
Danke, danke. Ich wartete auf irgendeine schöne Nachricht.
Ja, es hat nämlich ziemlich also geblendet im Stadion, muss ich sagen. Also ich habe ehrlicherweise ein bisschen Sonnenbrand mitgebracht, weil man speziell dann in der zweiten Hälfte, aber auch schon in der ersten Hälfte stand man ziemlich in der Sonne. Aber das war jetzt nicht das, was du sagen wolltest, Moritz.
Nein, ich habe natürlich auch im Hinterkopf diesen Sonnenschein gehabt. Ich wollte aber erstmal darauf eingehen, dass wir netterweise noch am Samstag von einem Hörer angeschrieben worden, weil da kurzfristig zwei Steher frei wurden. Und wir deswegen, weil ich glaube, ihr seid in der Warteschlange auf Nummer 12.000 gelandet oder so. Ich war ja nicht da. Und wir deswegen total unverhofft überhaupt noch Karten für dieses Spiel bekommen haben, was ja für mich auf jeden Fall eine Premiere war. Ich glaube, für dich auch, Lou, in Köln beim Derby zu sein. Und es wurde einfach mal Zeit. Und deswegen möchte ich mich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken, wirklich. Vielen, vielen Dank. Es hat uns wirklich sehr gefreut und hat dazu geführt, dass ich seit, ich weiß nicht wie lange, mal wieder mit der Straßenbahn zum Fußball, zur Fortuna fahren konnte. Genau, dass wir Karten hatten, war eigentlich schon mal eine sehr große Freude. Und das konnte dann auch zeitweise ablenken davon, was dann da hinterher noch dreute. Und dass man sich erstmal an so einem wunderbaren sonnigen Tag auch unbeschadet, im Gegensatz zu anderen Fortuna-Fans, wie wir es gerade schon gehört haben, unbeschadet, natürlich inkognito, da zum Stadion bewegen konnten. Und naja, dann den Block betreten haben, der ähnlich wie bei uns im 42er doch teilweise sehr luftig war. Und ja, dann dieses Derby angucken konnten. Was begann mit einer großen Choreografie auf Seiten der Kölner. Auf unserer Seite eben keine Fahnen, keine Trommeln. Das heißt, wir konnten das Spiel auch gucken, auch wenn die Gründe dafür nicht besonders schön sind.
Ja, war schon eine komische Atmosphäre, ne? Bei so einem Spiel, wo es halt so unglaublich aufgeheizt ist und was so ein Rieseninteresse nach sich zieht, dann da im Block zu stehen und halt irgendwie links und rechts an den Ellenbogen halt irgendwie reichlich Platz zu haben. Das ist ja wirklich auch überhaupt nicht das, was man möchte, wenn man halt irgendwie auswärts fährt. Und schon gar nicht zu so einem Spiel. Also war ein komisches, wirklich ein komisches Erlebnis.
Ja, also absolut. Wie gesagt, die Reporter haben natürlich darauf hingewiesen, dass da was vorgefallen ist und 500 Fortuna-Fans in der Nähe des Stadions oder schon auf dem Weg zurück nach Düsseldorf sind. Witzigerweise war das natürlich so die Ankündigung, wo man gedacht hat, okay, dann bestimmt mal bitte das Spiel auf dem Rasen. Von den Tribünen ist nicht viel zu erwarten. Aber gab es ja dann so eine jetzt erst recht Situation, weil also stimmungstechnisch war das vor allem auch in der ersten Halbzeit grandios. Also man weiß natürlich immer nicht, ob da irgendwie Mikros, die in einem bestimmten Ort in diesem Stadion platziert sind, das Ganze ein bisschen verzerren, aber so wie das an den Bildschirmen rüberkam, habt ihr das Fehlen der 500 Fortuna-Fans aus dem Kessel wieder wettgemacht. Also klang super.
Doch, richtig Bock gemacht, muss man sagen. Also genau, vor allem erste Halbzeit ging tierisch ab, zweite Halbzeit dann zwischendurch auch wieder. Und man hatte schon auch das Gefühl, und das ist ja dann auch von außen, wurde einem das so gespiegelt, dass man eigentlich tonangebend war in diesem Stadion, Und das hat schon wirklich sehr viel Bock gemacht, weil ich glaube, ich alle sehr, sehr hype waren, jetzt trotz dieser Polizeimaßnahme richtig Gas zu geben. Und es haben, glaube ich, auch wirklich einfach alle mitgemacht. Das war schon sehr coole Stimmung.
Ja, tonangebend auf den Rängen auf jeden Fall. Auf dem Rasen sah das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, wir wollten jetzt noch einen Satz zur Choreo der Kölner verlieren, weil das jetzt anscheinend irgendwie medial aufgenommen wurde und ein bisschen skandalisiert wurde. Also wer das nicht gesehen hat, auf der Kölner Choreo schneidet, weiß nicht, diese Joker-Figur der wilden Horde, der Fortuna die Kehle auf oder was auch immer, hat auf jeden Fall wie ein Messer in der Hand.
Das Messer an der Kehle.
Das Messer ist an der Kehle.
Genau. Und man wird ja am Ende sagen können, er hat es nicht geschafft, ihr die Kehle aufzuschlitzen, sondern sie hat sich ja ganz offensichtlich, hat sich die Fortuna aus dem Klammergriff befreien können. Deswegen, ja.
Ja, offenbar gibt es halt irgendwie, glaube ich, das ein oder andere Medium. Ich glaube, Sky ganz, ganz vorne, aber auch diverse Printmedien, die das ein bisschen skandalisiert haben. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass sowas halt dazugehört, oder? Also finde ich ehrlicherweise yes. Überhaupt nicht problematisch.
Ja, also absolut. Ich meine, letztlich weiß ich nicht, ob ich irgendwie das Internet nicht richtig durchforsten konnte und bestimmte Dinge nicht weiß. Gerne auch Hinweise aus dem Fortuna-Umfeld, wenn ich irgendwas nicht mitbekommen habe. Aber es hing dieses Mal keine abgeschnittenen Köpfe von irgendwelchen Tieren irgendwo rum und wurden nicht mit Kadaver um sich geworfen. Und ich muss sagen, das finde ich dann besser, so ein kreatives Plakat, als das, was ich jetzt im Vorlauf genannt habe. Ich finde das vollkommen in Ordnung.
Gut, dann wollen wir uns mal wirklich um das Spiel kümmern, würde ich sagen. Es wurde jetzt ja schon häufig angedeutet, dass über große Teile des Spiels die Fortuna wahrscheinlich nicht von allen neutralen Beobachtern als die spielbestimmende Mannschaft gesehen wurde. Dabei muss man wahrscheinlich sagen, dass halt zumindest die Anfangsphase, wenn man jetzt mal noch von dem kleinen Schlussoffensivchen da am Ende absieht, wahrscheinlich die Phase des Spiels war, die man eigentlich am Positiven wahrnehmen konnte, weil das irgendwie die Phase war, wo, glaube ich, der Plan, den die Fortuna hatte, halt zumindest ein bisschen gegriffen hat an der einen oder anderen Stelle. Habt ihr das ähnlich gesehen?
Ja, also die ersten Minuten habe ich mich tatsächlich darüber gefreut, dass es so ein schwaches Spiel war, weil das auch bedeutete, dass man Köln nicht zur Entfaltung hat kommen lassen am Anfang. Von daher, okay, ich hab dann schon nach einer Viertelstunde gedacht, wäre auch eigentlich ganz cool, wenn das Spiel heute attraktiv wird, aber da ich halt vorher nicht ganz positiv an das Spiel rangegangen bin und mir Böses schwante, habe ich eigentlich gedacht, ja, dann halt ein Kackspiel und 0-0. Das hätte ich ja sofort unterschrieben vor dem Spiel. Und von daher war ich erstmal zufrieden, dass es am Anfang so chancenarm und so, ja, schiedlich friedlich herging. Mich hat es echt ein bisschen gewundert, dass es nicht zu wirklich extrem und ja, hart geführten Zweikämpfen gekommen ist, dass man im Prinzip am Anfang gar nicht so gemerkt hat, dass es ein Derby ist. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. In den ersten 20 Minuten war das zu brav von beiden Seiten, aber ja, man hat sich darüber gefreut, dass der FC auch nur mit Wasser kocht und anscheinend auch keine Mittel gefunden hat.
Wie überrascht warst du, dass die Fortuna jetzt nach den letzten vielen schwächeren Auftritten dass das System nicht geändert hat, sondern irgendwie wieder in diesem 4-2-1-3 gespielt hat, würde ich es jetzt wahrscheinlich am ehesten nennen. Also auch wenn das ja irgendwie eher so ein Hybrid-System ist, weil Pičinović halt nicht so ein richtiger Rechtsaußen ist, sondern halt irgendwie so ein bisschen in die Mitte driftet. Und während Van Brederode ja schon immer eher außen eben auch bleibt, Wie überrascht warst du, dass man das einfach wieder mit diesem System versucht hat?
Also tatsächlich haben mich die zwei Spieler erstmal, die man rein hat rotieren lassen in die Startelf mit Šinter und Pejčinović, nicht gewundert, weil die ja beim letzten Spiel zu überzeugen wussten und nachdem sie reingekommen sind. Also und dann ist halt immer die Frage, ja, ob es das, also für mich war das klar, wenn man nochmal zwei Spieler wechselt, warum soll man jetzt dann das System wechseln? Man hat irgendwie bisher in der Rückrunde noch nicht verloren. Also für mich war da überhaupt gar keine Überraschung bei der Aufstellung. Die Überraschung war viel eher, dass mich in den ersten 45 Minuten Appelkamp und Pejčinović, die ja beim letzten Spiel irgendwie frischen Wind gebracht haben, als sie reinkamen, überhaupt nicht überzeugen konnten. Also das war für mich die Überraschung.
Ich meine, man könnte dasselbe, also man könnte ja mit denselben Personalien, die auf dem Platz standen, ja auch anders spielen. Also dieses 4-4-2 mit zwei Flügelzehnern, was ich hier, glaube ich, jetzt Woche für Woche irgendwie versuche, irgendwie wieder herbeizureden. Weil ich meine, so sehr haben ja eben Appelkamp und Pejčinović ja auch nicht auf Strecke überzeugt, sondern waren halt irgendwie an den beiden oder waren halt an den wenigen guten Momenten, die es halt gegen Hertha gab, halt beteiligt. Aber man ist ja auch trotzdem eben mit dieser Systematik von Hertha halt komplett hinten reingedrückt worden die ganze Zeit. Also ich fand es wirklich bemerkenswert, dass man irgendwie dabei bleibt. Also ich glaube, man findet wahrscheinlich irgendwie ganz gut gegen den Ball so statt, aber rein offensiv ist das ja wirklich was überhaupt gar nicht zu einem Output sorgt und einfach noch sogar noch zu viel, viel weniger offensiven Abläufen, positiven als halt noch vor ein paar Wochen, als es ja auch irgendwie schon nicht gut lief. Also auch diesmal hat ja wieder Daniel Thun in der Pressekonferenz gesagt und gesessen und gesagt, dass es ihm halt überhaupt nicht gefällt, was man halt irgendwie offensiv auf die Beine stellt und dass da halt sehr, sehr wenig funktioniert und dass er eben auch frustriert darüber ist. Von daher finde ich das schon irgendwie sehr, sehr interessant zu sehen, dass ja, da halt eben scheinbar intern die Bewertung halt ähnlich ist wie die unsere, dass es da einfach noch riesiges Potenzial nach oben gibt und das aber irgendwie einem nicht wirklich klar wird, wie man halt versucht, dieses Potenzial zu heben.
Ja, also ich aber gleich gerne nochmal über das Potenzial, was da gesehen wird, ganz kurz nur, dass wir es nicht vergessen, würde ich gleich schon auch nochmal gerne drüber reden, was da im Vorfeld auch nochmal gesagt wurde und wie viel an Potenzial man da vermutet gerade. Das am Rande, ich schreibe es mir eben auf, vielleicht vergessen wir es nicht. Aber sag du, Tim, sorry.
Nö, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hinaus wollte. Vielleicht führst du das jetzt einfach aus. Ich kann gleich. Hat nichts jetzt direkt auf los.
Ja. Naja, es gab vorher im Vorfeld ein Zitat von Daniel Thun, der eben gesagt hat, man müsste bei dieser Mannschaft nicht davon ausgehen, dass die in den Top-Rängen dabei sind und dass es dafür ja auch schon alles ganz gut sei und so. Was mich persönlich einfach ein bisschen irritiert hat, den Moment, in dem man es rauslässt, so vor dem Derby. Also ne, selbst wenn er das so sieht, fand ich den Moment ein bisschen seltsam, dass du halt vor dem Derby, nachdem du gerade ja glücklich gewonnen hast, zu sagen, naja, eigentlich haben wir wirklich nicht so eine gute Mannschaft. Das ist natürlich jetzt überspitzt, aber das kommt da schon so ein bisschen durch, also vom Personal her. Ja, deswegen frage ich mich halt, ob das nicht ein und dasselbe ist, was Lou gerade angesprochen hat, im Sinne von, es hat nichts geklappt, im Sinne von, diese Spieler können meine Anweisungen nicht umsetzen. So, die Sachen, die ich hier Woche für Woche mitgebe, fruchten nicht. Und mit im Zusammenhang mit diesem Zitat von vor dem Spiel eben auch nicht in Richtung, ich glaube, ich mache da was falsch, sondern vielleicht auch, da sind einfach Limits bei den Spielern. Das weiß ich eben nicht so genau.
Okay, mein Take dazu war nur, bevor man jetzt über diese Offensiv-Nicht-Idee den Stab bricht, wir müssen darüber reden, sicher. Sollte man nur einmal daran erinnern, dass wenn man jetzt das Spiel vom FC gegen Magdeburg letzte Woche rausrechnet, die davor in den 11 Spielen davor haben die 5 Gegentore bekommen. Also, dass man da kein Offensivfeuerwerk von Fortuna erwarten konnte. Und deshalb hatte ich ja auch so ein schlechtes Gefühl, weil man sich ja auch einfach in den letzten Monaten bis zum halben Jahr selten 1-0 irgendwie erspielt hat. Ich hatte tatsächlich nicht erwartet, dass Fortuna da eine Chance an die nächste reiht. Dass es so wenig wurde, wie es dann in der ersten Halbzeit war, okay, das hätte selbst ich nicht erwartet. Aber trotzdem jetzt, klar kann man darüber reden, dass Tune irgendwie selber Zweifel hegt, aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass man sich da viele Chancen herausspielt. Man muss dann halt die Effizienz irgendwie haben, die man
in genau, ich würde halt sagen, das Problem in dieser Anfangsphase ist, dass die Chancen quasi nicht entstehen, weil die paar Umschaltmomente, die man durchaus hat, dann doch aufgrund von individuellen Fehlern hergeschenkt werden, bevor sie zur Torchance werden können. Es gibt durchaus so ein paar Umschaltsituationen. Ich denke, Köln wollte früher draufgehen, hatte eine offensivere Herangehensweise. Man hat zwar den Aufbau doch auch teilweise sehr gut gestört, ist aber, wenn Köln dann im Ballbesitz war, im Mittelfeld doch eher kompakt gegangen und Köln ist mit relativ vielen Spielern auf Offensive umgeschaltet, was natürlich immer mal wieder Räume gegeben hat für die Kölner, was dann aber sehr gut verteidigt wurde und dann diese Umschaltsituationen sind halt immer versandet. Also es hat jeder mal, Lundahl, Komnatski, Van Brederode und auch Haag haben jeweils mal diese Optionen auf eine wirklich gute Umschaltsituation leider schon im Keim erstickt, weil dann der Pass zu ungenau war. Das heißt, für diese Viertelstunde, 20 Minuten und da schließen wir vielleicht wieder an, da wo wir vorhin aufgehört haben im Spiel, läuft es ganz gut im Sinne von hinten passiert nichts, die Innenverteidigung steht sicher, die Außenverteidiger haben ihre Probleme mit den schnellen Kölnern, aber im Zentrum kommt da gerade erstmal nichts durch, also vor allem mit den Pässen der Kölner und man lauert auf diese Umschaltsituation, die dann eben selbst im Keim erstickt werden. Daraufhin hatten wir zumindest im Stadion das Gefühl, zieht sich Köln ein bisschen weiter nach hinten und dann schläft das Spiel quasi so richtig ein.
Aha. Interessant. Also zunächst kommt nach einer Viertelstunde kommen erstmal einige Abschlusschancen für den FC, meiner Meinung nach. Das sollten wir nicht verheimlichen, bevor das Spiel einschläft.
Also keine Hochkaräter, würde ich sagen. Gute, ein paar Chancen, ja. Ja.
Genau, wo Carsten Meyer schon wieder mal zeigen muss, dass er ein Teil des Puzzles ist, warum man noch so weit oben steht. Also klar kann man jetzt sagen, das sind keine Hochkaräter, aber auch der FC hat in den letzten Wochen, wenn ich das richtig nachgelesen und recherchiert habe, nie so viele hochkarätige Chancen gebraucht, um ein Tor zu machen. Und da lässt man schon so ein, zwei Chancen für Köln zu. Und danach habe ich mir auch dann gedacht, aha, okay, das wird dann irgendwann für das eine Tor reichen. Und war nicht mehr so optimistisch, weil man wirklich die ersten 18 Minuten so fast Köln zu gar nichts hat kommen lassen. Und danach kommen dann schon ein paar Abschlusschancen. Und danach probieren beide Mannschaften vor allem Fehler zu vermeiden. Also man merkt halt irgendwie, dass beide Teams, glaube ich, über die ersten 30 Minuten kurz reflektiert haben und gemerkt haben, oh, verdammt, heute könnte hier ein Tor den Unterschied machen und wir wollen auf keinen Fall dieses Derby verlieren. Und so plätschert das Spiel dann Richtung Halbzeit, da hast du recht.
Aber ja, also man muss halt deutlich sagen, natürlich ist Köln da halt deutlich überlegen. Ne?
Ja,
also
die haben auch die besseren
Spieler. Fortuna hat halt wirklich absolut, diese paar Momente, wo es halt diese guten Ansätze im Umschaltspiel gibt. Es gibt diese eine Chance, vor allem von Brederode da, glaube ich, in der, weiß ich nicht, 19. Minute nach diesem wunderschönen Außenrisspass von Pečinović. Sonst gibt es da halt keine Chancen, aber es gibt halt, wie Moritz das angesprochen hat, diese Momente, wo man sieht, okay, wenn man jetzt ein bisschen sauberer spielt, könnte es halt zu diesen Chancen kommen und danach spielt halt Köln wirklich etwas risikoärmer und ist halt damit halt trotzdem eben die überlegene Mannschaft und hat halt eben ab und zu diese nicht klaren Chancen, aber halt trotzdem eben Chancen. Und genau das ist ja die Art und Weise, wie Köln jetzt seit Oktober eben diese vielen Spiele gewonnen hat und vor allen Dingen häufig 1-0 gewonnen hat. Und genauso sind sie halt eben zu dieser erfolgreichen Mannschaft geworden, die eben um den Aufstieg mitspielt. Von daher sind die, glaube ich, sehr zufrieden damit, wie dann halt das Spiel bis zur Halbzeit läuft.
Aber
ich glaube, auch auf der Seite von Fortuna ist man halt gar nicht so zufrieden, weil man halt genau dieses Spiel so erwartet hat und halt eben sehr, sehr ernsthaft verteidigt, ne? Also einfach sehr, sehr seriös verteidigt, das eben auch ziemlich sauber macht. Also ich finde gerade Siebert und Oberdorf muss man da nochmal ganz, ganz stark hervorheben, wie viele Flanken die halt rausköpfen müssen und es halt immer schaffen, die halt so gut wie möglich halt irgendwie rauszuköpfen, rauszuschlagen, so dass es halt eben nicht zu zweiten Bällen kommt, so, sondern dass die Kölner halt immer erstmal wieder neu aufbauen müssen. Also wenn ich da überlege, wie viele Flanken allein von Paccarada da halt irgendwie reinfliegen, aber auch sonst, wie häufig es die Kölner halt eben eigentlich zur Grundlinie schaffen und immer dann und diese ganzen Hereingaben, dass man das alles verteidigt bekommt, ist halt ein ganz, ganz großer Schlüssel dazu. Ja, warum man halt dieses Spiel halt zur Pause halt eben relativ erfolgreich und vor allen Dingen eben noch offen gestaltet hat.
Genau, aber man muss sich halt angucken, die halbwegs passablen Chancen für Köln entstehen halt auch durch individuelle Fehler von Fortuna. Also einmal gibt es ja diesen, wo Haier irgendwie ins Straucheln kommt und dann diesen Pass völlig in den freien Raum für Kainz quasi spielt. Zum anderen die andere Abschlusschance resultiert aus dem abgefangenen Abstoß von Florian Kastenmeier. Also die Kölner erspielen sich im Prinzip auch keine Chance, sondern die nutzen halt die wenigen Fehler, die Fortuna anbietet, um ein bisschen gefährlicher zu werden. So. Und da sieht man halt auch, also Kastenmeier macht ja meistens mehr gut als schlecht. So, von daher möchte ich über ihn jetzt gar nicht so reden, aber man merkt, dass durch die tausenden Flanken von Paccarada, die auch relativ unbedrängt sind und halt auch durch diesen Stolperer von Haier, dass es halt momentan einfach die schwierigste Position von Fortuna sind die Außenverteidiger momentan auf dem Platz. Also da drückt der Schuh und da hat man gegen Köln auch ganz klare Nachteile gesehen gegen die schnellen Gegenspieler.
Und zwar offensiv und defensiv, ne? Also das ist ja schon auch wirklich eklatant gewesen in dem Spiel, dass das halt nicht nur diejenigen waren, die halt durch ihre eigenen Fehler halt irgendwie Chancen einleiten und auch sonst immer mal wieder gar nicht so wahnsinnig gut ausgesehen haben in der Verteidigung, sondern vor allen Dingen offensiv drückt da halt so unglaublich der Schuh. Also ich glaube, wenn Fortuna halt irgendwie mal gut ausgesehen hat, dann lag das ja meistens irgendwie daran, dass man es halt geschafft hat, vor allen Dingen war das meistens, dass sie irgendwie auf der linken Seite sich mal ein bisschen durchzukombinieren, sodass man halt die Verlagerung nach rechts in den offenen Raum auf Lundahl schlagen konnte. Also das gab es bestimmt dreimal mindestens in der ersten Halbzeit, dass halt Lundahl einfach eine riesige Menge an Wiese halt vor sich hatte. Und halt wirklich dann jedes Mal überhaupt nicht wusste, was er tun soll. Und man einfach sieht, dass ihm halt sowohl irgendwie die Idee fehlen, als auch die Werkzeuge halt irgendwie was aus dieser Situation zu machen. Und entweder läuft er dann einfach geradeaus in den Gegenspieler rein oder obwohl er halt einfach alle Möglichkeiten hat, stellt er einfach den Fuß auf den Ball und bricht halt ab und spielt den Ball wieder zurück zu Tim Oberdorf oder halt eben auch Schlimmeres. So genau wie es bei Haier auch irgendwie das ein oder andere Mal gewesen ist, dass er halt wirklich gar nichts mit diesem Raum anfangen konnte, den er da mal gehabt hat. weil er eben nicht ins Dribbling gehen kann und weil da eben überhaupt keine Verbindung zu Van Brederode besteht. Ne? Also genau wie halt auch Lundahl und Pejcinovic ist ja auch kein Flügelduo, von dem man sich jetzt irgendwie viel erhoffen konnte. Aber auch auf der anderen Seite, also da hat einfach nichts stattgefunden. Man ist eben auf Einzelaktionen angewiesen und da hat man dann eben nur Van Brederode und dem ist halt auch gar nichts gelungen in dem Spiel.
Ja, wenn wir vielleicht noch gleich, bevor wir in die zweite Halbzeit gehen, muss ich nochmal zu diesen Situationen, wo Lundahl da Wiese vor sich hat, sagen, es ist ja mittlerweile so, man hat genug Spiele gesehen von Lundahl, dass man ahnen kann, dass er jetzt nichts mit diesem Platz anzufangen weiß. Es ist traurig, aber in den Situationen, in denen er dann den Pass zurückgesucht hat, habe ich mich bei diesem Spiel eigentlich fast schon gefreut, weil es dann zwischenzeitlich mal zu längeren Ballzirkulationen in den Reihen von Fortuna kam, die das Spiel zumindest weit vom eigenen Tor ferngehalten haben. Wobei dann halt nämlich, wenn er, sag ich mal, in den Gegenspieler reinläuft, es ja auch zum schnellen Konter kommen könnte. Das ist traurig, aber so habe ich das mittlerweile wahrgenommen. Also es war dann nie so, boah, juhu, jetzt kann was gehen, sondern ja, man erwartet nicht mehr viel vom Offensivspiel von Lundahl und das ist ein bisschen traurig.
Er ist auch krass, einfach so dieses Statement, dass halt jetzt einfach zum wiederholten Male Haier und Lundahl ja wirklich nicht gut ausgesehen haben und ja, und die beiden aber trotzdem scheinbar einfach so weit voraus sein müssen, dass halt eben die einzigen beiden Spieler, die nicht, die gar nicht spielen von den Feldspielern bei Fortuna, Gavori und Zimmermann sind, ne, die halt 90 Minuten auf der Bank sitzen. Das ist halt, also das scheint ja einfach trotzdem ganz, ganz klar zu sagen, dass die beiden halt keine Option sind. Und von daher gibt es, glaube ich, irgendwie auch außer einer hoffentlich baldigen Genesung von Emma Ioa wenig, was uns da, glaube ich, irgendwie Hoffnung geben könnte, dass sich an dieser Situation in Bälde irgendetwas ändern könnte.
Ja gut, Gavori war halt sehr lange raus, mal schauen. Und natürlich, klar, wir hoffen jetzt alle darauf, dass Emma Ioa irgendwie die Form der letzten Saison irgendwann im Endspurt jetzt noch findet. Weil wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein wichtiges Spiel. Zweite Halbzeit.
Gehen mal zur zweiten Halbzeit über. Der FC Köln wechselt in der Halbzeit einen zentralen Mittelfeldspieler aus und dafür einen Stürmer Waldschmidt ein. Ich weiß gerade nicht, wie der Mittelfeldspieler hieß, der Sechser. Wechselt also personell zumindest offensiv und nimmt sich, glaube ich, auch vor, nochmal offensiver aufzutreten und schafft das dann, soweit wir das gegen die tiefstehende Sonne überhaupt erkennen konnten, schafft es dann doch, die Fortuna ziemlich einzuschnüren. Und die Fortuna schafft kaum Befreiungen, also es werden dann immer wieder ein paar hohe Bälle geschlagen, manchmal gezielt, manchmal nicht, auf Kownacki, der sich dann da immer wieder versuchen muss, in den Kopfballduellen durchzusetzen, was ja häufig auch nicht gelingt. Das heißt, die Bälle sind auch sofort wieder weg. Zweite Bälle werden überhaupt nicht, ja, werden nicht geholt. Also auch Appelkamp da sehr blass in der Rolle. Ich würde sagen, Johannesson hat sich viel auch als Sechser verdingt und war da ganz vorne in erster oder zweiter Reihe nicht so viel zu finden. Aber eben dieses Zusammenspiel dann auch von Appelkamp und Pejcinovic im Anlaufen, auch das hat nicht so gut funktioniert. Und eben das Positionsspiel nach diesen langen Bällen, also dass man entweder den abgefangenen Kopfball von den Kölnern aufnehmen kann oder dass Kownacki den tatsächlich festmacht oder zum Mitspieler bringt. Das ist ja alles nicht passiert. Weswegen dann in dieser zweiten Halbzeit das Ganze doch etwas trostloser noch aussah.
Ja, und Thune hat ja vor allem auch, glaube ich, gesagt, dass es nicht die Idee war, lange Bälle nach vorne zu holzen, sondern dass das halt einfach nur aus der Not heraus passiert ist, weil man einfach überhaupt kein Mittel dagegen hatte, dass Köln halt einfach vorne aggressiv alles zugestellt hat mit einem Mann mehr dann. Also dass Köln da einfach mehr ins Risiko gegangen ist. Da hat Fortuna einfach keinerlei Aufbaustruktur, um dann überhaupt ins zweite Drittel zu kommen. Es findet überhaupt nicht statt. Wenn man irgendwie die Bälle erobert, sind das eigentlich immer nur noch Klärungsaktionen oder eben halt wirklich so der lange Hafer in Richtung Kubnatski, nicht zu Kubnatski, sondern halt irgendwie nur in diese Richtung. Und das ändert sich ja wirklich auch dann dadurch, dass man dann irgendwie, glaube ich, in der 62. Minute diesen Doppelwechsel hat, wo Schmidt und Quarteng kommen für Appelkamp und für Van Brederode, ändert sich das halt nur minimal. Also danach wird, glaube ich, das Anlaufverhalten vorne gegen den Kölner Aufbau halt ein bisschen besser. Also das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, weswegen man da Schmidt wahrscheinlich bringt. Aber bis dann die Kölner in Führung gehen, hat man ja keine einzelne Option überhaupt oder keine einzelne Aktion überhaupt im letzten Drittel, im Angriffsdrittel. Also da ist man wirklich, da ist man wirklich einfach krass unterlegen.
Doch, eine Aktion hat man und diese Aktion bietet, mit dieser Aktion bietet sich für mich die Chance, den gebrauchten Tag des Schinter Appelkamp einmal mehr leider in dieser Saison nochmal zu würdigen. Es gibt nämlich einen Freistoß aus einer ganz passablen Entfernung in der 54. Minute, der von Schinter Appelkamp katastrophal in die Reihen der Kölner einfach reingelegt wird und um ein Haar auch zum Bumerang wird. So leid mir das tut. Ich hoffe ja immer darauf, dass Schinter Appelkamp irgendwo das Fußballspielen wieder mag, aber das war leider nicht sein Spiel und folgerichtig wird er ja dann auch ausgetauscht.
Ja, er hat ja auch eine blöde Rolle dann da, ne? Diese hohen Bälle, wo dann der Kölner Sechser oder Innenverteidiger, der rausrückt oder egal, das ganze Mittelfeld, die dann da auch wirklich ihren Lou meinte, der wird da auch einfach rumgeschubst und es war wirklich so ein bisschen so, ne? Die haben sich da auch einfach mit ihren Körpern reingestellt und da ist er, ne, der ist nicht zur Entfaltung gekommen auch, weil er auch immer da jemanden gerade auf dem Schlappen stehen hatte. Aber es wurde ja schon quasi verhindert, dass er überhaupt an den Ball kommt. So, ne? Also die Pässe, die auf ihn kamen, da wurde er schnell einfach weggeblockt. Oder ein bisschen in so Zweikampf geschickt, den er dann immer wieder verloren hat. Aber ja, war sehr unglücklich, das Auftreten, würde ich auch sagen. Ich glaube, man hat so ein bisschen versucht, eben auch über diese rechte Seite so ein bisschen im Zusammenspiel mit Pejcinovic und Lundahl da auch mal irgendwie zu überlagern. Aber es hat ja alles nicht funktioniert.
Ja, stellt sich die Frage, wie oft er noch gefaltet war, wie weit er sich hätte entfalten können. Oder ja, ich traue dem ganzen Braten nicht. Ich sehe ihn nicht gerade auf dem aufsteigenden Ast, auch wenn ich letzte Woche so einen leichten Impuls noch bei dem Spiel gegen Berlin gesehen habe. Aber leider Gottes will es bei Schinter Appelkamp momentan nicht sein. Wart ihr überrascht von den Spielern, die dann von Tune eingewechselt werden?
Ja, nicht besonders. Also, dass Schmidt halt reinkommt, um das Anlaufverhalten zu verbessern, hat, glaube ich, wirklich irgendwie Sinn gemacht. Und dass halt Quarteng, der wahrscheinlich dann auch relativ nah dran an der Startelf ja sowieso ist, dann irgendwie seine Chance bekommt, fand ich auch absolut in Ordnung. Und Appelkamp und Van Brederode haben ja auch wirklich bis dahin nicht überzeugt. Und vielleicht hat man sich auch eben einfach auch erhofft, dass man dadurch halt ein bisschen mehr Körperlichkeit reinbekommt. So, ne? Weil ich glaube, wir haben jetzt bei Appelkamp schon drüber gesprochen, Haag ist halt auch jemand, der halt nicht der absolut ideale Sechser ist, glaube ich, wenn du dir einen casten musst in dieser so unglaublich physischen zweiten Liga und so hast du dann halt ein bisschen mehr Laufstärke, vielleicht ein bisschen mehr Physis drin und halt einfach ein bisschen andere Spielertypen. So, und hat natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel gebracht und zumindest erstmal nicht, sondern es muss eben erstmal der Führungstreffer der Kölner fallen dafür, dass es halt irgendwie nochmal besser wird in diesem Spiel.
So, ich habe
ja, gibt es irgendwie auch so einen hohen Ball im.
Noch zu den Einwechslungen. Ich habe mir ja Jonah Niemitz gewünscht. Weil ich
habe nämlich, ja, danke.
Ja, ein eklatantes Problem, was auch das ganze Spiel sich langzog, ist, dass man ja auch einfach kein Tempo hatte. So, ne? Und wenn du dann auch noch in der Situation bist, wo du immer lange Bälle rausspielst und dann aber auch niemanden hast, der diese Bälle irgendwie erlaufen kann oder da in die Laufduelle gehen kann, was Jonah Niemitz ja wirklich gut kann, ja, da habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt eher damit gerechnet, dass, ich weiß nicht genau, entweder Appelkamp auf links und Brederode rein und auf rechts, Niemitz für Brederode rein und dann auf rechts oder so, wie auch immer. Aber ich fand es, wenn man so viel hinten drin steht und sich das Einzige, was nach vorne kommt, sind lange Bälle. Da haben wir ja einen, der es wirklich auch gut versteht, diese langen Bälle zu verarbeiten. Und deswegen war ich in dem Moment, wäre ich eher für Jonah Niemitz gewesen, bis zu dem Tor, was dann fällt.
Ja, es ist dann irgendwie eben auch so eine Situation eigentlich im Mittelfeld, wo es vielleicht auch ein bisschen auf Physis ankommt, die Kölner klären mit einem Kopfball von kurz hinter der Mittellinie in ihren linken Halbraum eigentlich hinein. Haag ist dann derjenige, der eigentlich in den Zweikampf gehen kann, aber auch, glaube ich, so ein bisschen zweifelt, ob er es machen soll für einen Moment und ist dann zu spät. Lundahl hat dann da auch so einen ganz kurzen Aussetzer und bleibt ganz kurz, unterbricht halt ganz kurz seinen Lauf, wo er halt, glaube ich, Linden Maina noch aufnehmen könnte. Dadurch ist er dann halt diesen einen Moment zu spät, sodass halt Maina durchstarten kann. Und deswegen muss letztendlich Jamil Siebert rausstechen, muss halt in einen Zweikampf gehen, den er, glaube ich, eigentlich gar nicht führen will, auf der rechten Düsseldorfer Abwehrseite. Da ist er halt einfach dann im Timing auch viel, viel zu spät, Jamil Siebert, so dass Meiner einfach an ihm vorbeiläuft, bis zur Grundlinie gehen kann und eben auch so allein ist, dass er halt dann wirklich 2-3 Sekunden lang eigentlich überlegen kann, was er halt mit dem Ball anfängt und den dann halt ganz ruhig und überlegt halt in den Rücken der Abwehr spielen kann, wo Florian Kainz steht und den Ball verwertet.
Ja. Ich würde noch kurz dazu anmerken, dass ich glaube, dass das auch ein Problem darstellt. Was ja passiert ist, ist, dass Lundahl häufig weiter nach oben schiebt und dann Haag in die Innenverteidigung gegangen ist. Also zumindest im Aufbau ja häufig Haag dann quasi auf die Innenverteidigerposition und Oberdorf rechts rausgerutscht ist. In dem Fall steht Haag in so einem Halbraum. Ich finde, denke auch, dass er da kurz zögert. Aber er übernimmt nicht die Rechtsverteidigerposition. Lundahl ist weit vorne, weit aufgerückt, weil eigener Abstoß oder Abschlag vom Torwart, glaube ich, von Kastenmeier. Genau, und dann weiß Haag nicht genau, soll ich jetzt in diesen Zweikampf gehen oder die Seite dicht machen? Das wäre eigentlich ja in dem Moment, gibt es keinen Rechtsverteidiger. Und dann sprintet eben, dann setzt Meiner zum Sprint an und Haag ist zu spät. Und die Seite ist einfach auch offen. Ne? Dann können sie sich da durchkombinieren, ja. Relativ leicht.
Und außerdem zieht dann Damien Downs, ist das, glaube ich, mit seinem Laufweg Johannesson noch aus dem Rückraum. Den Downs wird nicht übernommen von Oberdorf, sodass dann halt Kainz völlig frei ist. Also ich meine, da in diesem Raum kann ein Lastwagen wenden.
Ja. Jetzt sieht auch keiner, bis er den Ball am Fuß hat und reinmacht, glaube ich. Also sieht den wirklich niemand. Von den 6 Fortunen oder wie viele sind die da? Naja.
Ja, sicherlich kein optimales Abwehrverhalten über einen Zeitraum von vielen Sekunden am Stück. Das hätte an einigen Punkten verhindert werden können, dieses Tor. Aber ein Gutes hat dieses Tor. Die Fortuna entscheidet sich, vielleicht auch dadurch, dass die Kölner sich dann mit diesem 1:0 relativ auf der sicheren Seite wähnen und ein bisschen zurückziehen, dafür mal wieder ein bisschen am Spiel teilzunehmen oder überhaupt das erste Mal so richtig offensiv am Spiel teilzunehmen. Es gibt einen Dreifachwechsel auf Seiten der Fortuna. Pečinović und Kovnatski gehen raus. Vincent Vermey und der eben schon geforderte Jonan Niemetz kommen rein. Außerdem kommt noch André Hoffmann für den schon gelb vorbelasteten Jamil Siebert. Wahrscheinlich, weil man einfach zu dem Zeitpunkt davon ausgeht, dass die Innenverteidiger vielleicht noch ein, zwei Mal in Laufduelle geschickt werden mit einem mit Downs und Miner und man vielleicht da einfach noch das ein oder andere Mal wird Foul spielen müssen. Und man kommt eigentlich sofort in wirkliche erste Ballbesitze, in längere Ballsitzphasen hinein und eben auch in Ballbesitzphasen, die auch dafür sorgen, dass man im letzten Drittel halt Optionen hat und sich halt eben auch wirklich halt ein paar Momente herausspielt.
Okay, da muss ich kurz zwei Dinge ergänzen. David Kownacki verlässt den Platz leider, bevor wir es vergessen, mit seiner fünften gelben Karte, die er sich noch kurz nach dem 0:1 abholt. Also das waren 3 gebrauchte Minuten, da habe ich mich dann auch geärgert. Fehlt somit gegen Greuther Fürth.
Gar nicht auf dem Schirm.
Jo. Und dann ist es meiner Meinung nach zwar so, dass man Spielkontrolle erwirbt, aber eigentlich nach den Wechseln fast 10 Minuten braucht, um wirklich gefährlich zu werden. Also
Eins nach dem anderen.
Genau, aber ich habe mir in dieser Phase tatsächlich aufgeschrieben nach den Wechseln, Zitat aus meinen Notizen, Köln verwaltet den Vorsprung problemlos. Also ich sehe da erstmal gar nichts.
Ja. Eigentlich zieht sich Köln zurück und überlässt Düsseldorf so ein bisschen das Spiel. Genau. Es ist, würde ich auch sagen, eher das. Gerade wo Jonan Niemetz draufkommt, der jetzt mit dem Tempo in die Lücken reißen könnte, machen die Kölner die Lücken zu und stellen auf erstmal das Spiel nach vorne ein.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch schon ein unfassbarer das ist doch schon eine unfassbare Verbesserung dazu, was halt sonst bis zu diesem Zeitpunkt halt stattgefunden hat und ist halt eben das, was die Basis dafür bietet, dass man überhaupt dann eben noch zu diesen 2,5 Chancen halt kommt in den letzten 10 Minuten.
Ja, aber man hat auch noch kurz bevor Pečinović ausgewechselt wird, legt Schmid da einmal auf Pečinović zurück, wo keine Ahnung, vielleicht Schwäber auch dran gekommen wäre, aber dann ein Kölner noch blockt. Ja. Also da gab es auch kurz vor diesem Dreifachwechsel noch eine bemerkenswerte Chance. Und dann wechselt man 3-mal und dann kommt nämlich erstmal 10 Minuten lang nichts. Also ich habe da kurze Zeit gedacht, als Köln das dann nach den Wechseln so verwaltet hat, hat man Pečinović vielleicht zu früh runtergenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kommt halt der eingeflogene Holländer an die Latte. Also eine Flanke von Undal wird verlängert durch einen Kopfball von Schmid. Schmid kommen wir gleich zu. Keine Ahnung, wie der heißt von Köln. Ich glaube, der ist das mit IE. Genau, und dieser verlängerte Kopfball wird auch nicht punktgenau gespielt, sodass das lange Bein von Vermey vonnöten ist und der Ball klatscht tatsächlich wie aus dem Nichts an die Latte. Und deshalb so viel zu, da geht ein Ruck durch die Mannschaft und man erspielt sich eine Überlegenheit. Für mich kam das da aus dem Nichts nach 10 Minuten nach dem Wechsel.
Also ich habe es nochmal nachgeguckt vorhin. Man hat halt ab dieser kurz nach der Einwechslung hat man dann bis zur 90. Minute fast 80% Ballbesitz. Also man übernimmt schon ganz eindeutig die Spielkontrolle.
Ja, so. Aber ohne halt gefährlich zu werden. Also außer ich habe da bis zur 84. irgendwas nicht aufgeschrieben und vergessen. So, nee, so von nee, wegen, recht. Köln überlässt zwar Fortuna den Ball, aber kontrolliert das Spiel bis zu dem Punkt. Aber in dem Punkt, im Moment, in dem dann da die Latte getroffen wird, habe ich auch den Eindruck, Köln kommt ins Nachdenken. Verdammt, wir vergeigen das hier vielleicht noch. Und dann denkt einer mal nicht nach und spielt Handball im Strafraum. Also
es war wirklich sowas von absurd. Das war direkt vor unserer Nase. Und du warst wirklich nur so, okay, hä, was ist da gerade passiert? Also der ist da hochgesprungen und hat ihn mit der Hand weggeschlagen, oder? Und so, ja, schon. Und dann gab es halt irgendwie so Aufregung und irgendwelche Warchecks und keine Ahnung. Also irgendwie war das wirklich eine sehr undurchsichtige Situation. Aber im Endeffekt war sie so simpel, wie sie aussah.
Ja.
Er ist halt hochgesprungen und hat den Ball mit der Ball hat den Ball mit der Hand weggeschlagen. Ja,
ganz merkwürdig. Ja. Also was in dem Moment er davor hatte, also ich weiß es auch nicht.
Das war der Moment, ne? In dem sich die Fortuna aus dem Klammergriff des Jokers da befreien konnte.
Ja, und waren wirklich dann absolut wundervolle Szenen im Stadion. Also, weil man halt auch einfach doppelt Bierduschen kassiert hat. Das erste Mal beim Elfmeterpfiff und dann das zweite Mal 5 Minuten später, als Johannesson mal wieder mit einer absoluten Coolness, wenn man diesen Moment und die Bühne betrachtet, diesen Ball halt versenkt und sich dann da seinen wohlverdienten Jubel vor der Kurve abholt, das war schon eine feine Sache und hat dann eben auch für dieses Ertragen dieses bisherigen Spiels halt irgendwie entschädigt.
Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt tatsächlich den Namen Joel Schmid vorher nicht so häufig gehört. Ich weiß jetzt halt auch gar nicht, ob... Ja, das liegt daran, dass Köln den erst in der Winterpause verpflichtet hat. Er müsste auf jeden Fall nochmal in seiner Vita nachverfolgen, gerne auch bis zu der F-Jugend runter, ob er in seinem früheren Fußballleben auch mal Torhüter war, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Vielleicht wollte er die Flanke abfangen als Torhüter.
Ja, oder hat er gesehen, dass er kommt nicht dran, Vincent Vermey steht da hinten, setzt zum perfekten Kopfball an. Und dann hat er halt gedacht, gut, dann halt lieber mit der Hand, dann gibt es immerhin noch eine 20%ige Chance, dass das Ding nicht sitzt.
Aber nicht bei Johannesson. Also ich meine, da hat er aber auch vorher sich schlecht auf das Spiel vorbereitet. Gut, er ist noch nicht so lange bei Köln.
Aus der österreichischen Liga oder was?
Ich weiß nicht so genau. Ich glaube, aus der Schweiz, vom FC Sion gekommen. Ja. Da hat sich bisher auf jeden Fall noch nicht nach Sion rumgesprochen, dass Isaac Bergmann Johannesson da eiskalt bleibt. Ehrlich gesagt, habe ich es auch sofort geglaubt, der macht den jetzt.
Das finde ich auch das Krasse, ne? Weil man ja normalerweise denken würde, so, oh Gott, hoffentlich macht der den rein. Und natürlich denkt man das, aber man ist sich eigentlich relativ sicher, der macht den schon. Das ist eigentlich was ich von mir als Fußballfan und Zweckpessimisten so nicht gewohnt bin.
Das ist ja eher so ein sekundäres, sich selber beim Positivdenken ertappen und denken, boah, wenn ich so positiv denke, dann geht er erst recht nicht rein, so, ne? So über Bande. Zweifelt man dann an seinem eigenen positiven Denken. Aber das erste Gefühl ist, ja, 88. Minute, das ist ihm doch völlig egal. Derby, das ist ihm doch völlig egal. Der macht den. Geil.
Ich glaube, das ist sehr, ja.
Ja, und so schafft die Fortuna es dann halt wirklich, dieses 1:1 irgendwie zu erzwingen und dann eben auch durch die lange Nachspielzeit über die Zeit zu bringen, und er gaunert sich so irgendwie einen weiteren Punkt, und ich glaube, man kann schon sagen, geht halt vor allen Dingen, ganz egal, wie diese Saison noch ausgeht, mit zwei wirklich absolut fantastischen Derby-Erlebnissen halt irgendwie aus diesem Jahr raus. Also das wird auf jeden Fall unter den Highlights der Saison halt irgendwie dabei sein. Ich glaube, so in dieser ganzen Emotionalität nicht ganz auf der Stufe natürlich von Jonathan Jemets Flanke im Hinspiel, aber trotzdem einfach eine ziemlich feine Angelegenheit und auch außerhalb, glaube ich, dieses Derby-Kontextes, wo wir jetzt, glaube ich, die letzten Wochen schon immer wieder drüber gesprochen haben und jetzt aber vielleicht auch nochmal drüber sprechen müssen. Was das bedeutet, dass die Fortuna ja eben weiterhin zu den wenigen Mannschaften im deutschen Profifußball gehört, die halt im Jahr 2025 noch ungeschlagen sind. Und jetzt halt in 6 Spielen 12 Punkte geholt haben und sich halt eben weiter da oben festbeißen, auch wenn irgendwie die Leistungen das nicht so richtig herzugeben scheinen. Was machen wir damit?
Nicht abheben, weiterarbeiten. Nein, ganz im Ernst. Florian Kastmeier hat, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, wir sind noch keine Spitzenmannschaft und das will ich dick unterstreichen.
Fühle ich. Ja. Also das würde ja auch niemand behaupten, aber es gibt halt eben Teilaspekte, wo Fortuna halt eine Spitzenmannschaft ist. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen die mentale Stärke. Also wenn ich mir anschaue, wie wenig von einem offensiv greifenden Konzept man halt irgendwie erkennen kann, wie wenig Automatismen und wie wenig Abläufe halt da sind und wie wenig das halt irgendwie so wirkt, als ob da halt quasi ein Kollektiv auf dem Platz steht, wo halt alle genau wissen, was die anderen tun. Das ist einfach nicht wirklich zu erkennen, aber trotzdem sorgt das halt nicht dafür, dass man halt eben Spieler aus der Hand gleiten lässt oder sich halt irgendwie einfach mal schlagen lässt, sondern dass man halt eben in so einem Spiel, wo man jetzt nur beispielhaft über die ganze Strecke des Spiels eigentlich nur hinterherläuft und die ganze Zeit halt irgendwie nur am Verteidigen ist, man bleibt halt dran und man glaubt halt daran, dass man eben die eine Chance, die man bekommen wird, dass man die macht. So, wenn der Gegner halt am Ende die Tür einen Minispalt weit offen lässt, dann wird man da den Fuß dazwischen stellen und diese Tür am Ende halt sperrangelweit aufschlagen und halt am Ende noch durchgehen. So, und das haben wir jetzt einfach schon sehr, sehr häufig gesehen und das haben wir wiederholt gesehen. Diese Mannschaft lässt sich irgendwie nicht abschütteln und lässt sich nicht schlagen. Und ich bin, ja, ich weiß nicht, ich bin weiterhin komplett planlos, ob das halt was ist, wo man sagen muss, wenn man diese Qualität besitzt, ist das vielleicht sogar fast wichtiger, als dass halt irgendwie der ein oder andere schöne Spielzug halt irgendwie sitzt, weil man halt einfach irgendwie dran zu bleiben scheint, völlig, völlig egal, wie gut oder wie schlecht man gespielt hat.
Ja, man muss viel aushalten können, ne? Oder wie war das, widerstandsfähig aushalten, sein, wir müssen aushalten können, ja. Also welcome to Jackass, sag ich nur. Also als Fortuna-Fan macht es dieses Jahr auch nicht so viel Spaß. Ich muss ich sagen. Ich ich habe aber tatsächlich heute noch zum Kumpel gesagt, ich nehme lieber die Punkte als einen Hurra-Fußball, mit dem man dann am Ende nicht aufsteigt. Also schauen wir mal. Wer weiß. Also du hast natürlich recht, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, klar ist das mentale Stärke, aber es ist auch eine gehörige Portion Glück dabei. Und ich glaube halt auf lange Frist, in den folgenden 11 Spielen, sollte man irgendwann zu diesem Gesamtrezept noch eine Prise spielerische Klasse wieder hinzufügen. Ansonsten wird das nichts.
Ja, das glaube ich ehrlicherweise auch. Also es wird nicht gehen, ohne sich noch in dem einen oder anderen Teilbereich zu verbessern. Was man aber zumindest sehen kann, finde ich im Augenblick, ist, dass man sich wirklich auch verbessert hat. Nämlich, dass man sich defensiv ein bisschen verbessert hat. Also das ist nicht mehr derselbe Schweizer Käse, den wir zu Anfang der Hinrunde gesehen haben. Das geht jetzt allerdings halt zum Preis der Offensive. Man muss aber natürlich irgendwie jetzt auch mal sehen, wie das in den Spielen jetzt aussieht. Gerade jetzt in den Heimspielen, wo die Gegner jetzt etwas einfacher werden. Auswärts bleiben die Gegner jetzt dann eher die Kategorie, die wir jetzt am Wochenende hatten. Aber vielleicht kann man es ja schaffen, defensiv halt, also wenn man halt weiter so dermaßen seriös verteidigt wie jetzt gestern, dann ist das, glaube ich, auch gegen, gerade weil man ja eben auch noch gegen viele Gegner spielen wird, die eben nicht diese Qualität haben von Köln, wird dich das halt irgendwie auch relativ weit bringen können. Allerdings muss halt wirklich nach vorne halt irgendwie mehr gehen. Und irgendwie so richtig scheint man die richtige Balance da noch nicht gefunden zu haben. Aber es ist ja zumindest gut vorstellbar, dass man halt einen dieser Aspekte halt irgendwie hinbekommt.
Ja, aber wäre doch mal wieder an der Zeit, es ist ja seit Braunschweig nicht mehr passiert, zu null zu spielen, aber also hatte ich mir so gedacht, als ich den Spielplan vor ein paar Wochen angeguckt habe, aber jetzt hat er irgendwie 40 gerade freigeschossen und was kommt denn da eigentlich auf die Abwehr von Fortuna zu?
Ja, auf jeden Fall ein Greuther Fürth, das sich im Vergleich zur Hinrunde verändert hat, sowohl in der Spielweise, aber eben auch insgesamt verbessert hat, weil ich glaube, das ist ein Team gewesen, das wirklich eine ziemlich turbulente Hinrunde hinter sich hat. Wir erinnern uns an den Ausbruch von Zorniger nach dem Hinspiel. Mittlerweile ist Greuther Fürth beim dritten Cheftrainer diese Saison angelangt, bei Jan Sievert. Auch irgendwie eher einer der namenloseren Trainer in der zweiten Liga, aber hat irgendwie vorher bei Mainz gearbeitet. Und der hat es geschafft, die Fürther in ein ruhiges Fahrwasser zu führen. Hat man jetzt durchaus das ein oder andere Mal gewonnen und kann sich jetzt eigentlich relativ sicher sein, dass man mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben wird und kann eigentlich entspannt die Saison ausklingen lassen. Und Sievert hat eben auch die Spielweise verändert, ganz anders als es noch unter Zorniger gewesen ist, wo schon der Fokus eben darauf gelegen hat, vor allen Dingen übers Pressing zu kommen, ist man jetzt zu einem ziemlich passiven Konzept übergegangen. Man ist nur noch Platz 15 bei Ballbesitz, weil man halt irgendwie relativ viel umschaltet, weil man viel mehr vertikal spielt. Und gerade diese Passivität, dass man sich eben so sehr, sehr weit zurückzieht und erstmal immer nur begleitet und eben nicht so krass vorne drauf geht, sieht man eben auch speziell an den Zahlen, dass man halt Platz 17 beziehungsweise Platz 18 ist bei den intensiven Läufen und bei den Sprints. Und ich glaube, dass man bei den intensiven Läufen nur in Anführungsstrichen auf Platz 17 ist und nicht auf Platz 18 in der Liga, sind eben auch noch die Überbleibsel aus der Zorniger Zeit. Also man sieht deutlich, dass da wirklich ein starker Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Das System, aus dem die Fürther rausspielen, ist mit Ball ein 3-4-2-1, gegen den Ball ein 5-2-2-1, kann man es wahrscheinlich sogar nennen, genau. Und ich glaube, wenn es wird einfach super, super spannend sein, ob man es schaffen kann, die Fürther halt irgendwie auch ab und zu mal ein bisschen zu locken oder ob man wirklich halt sehr, sehr viel den Ball haben wird und viel kreieren wird. Wenn man es schafft, die Fürther ein bisschen zu locken und eben auch selber mal den Ball zu überlassen, ist mit Sicherheit der linke Innenverteidiger Gianluca Itta der entscheidende Mann für den Aufbau. Da würde es, glaube ich, wirklich viel Sinn machen, den zuzustellen und allgemein vielleicht auch Mann gegen Mann zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass Itta halt eben den Ball im Aufbau häufig abgeben muss. Und da fällt mir dann zuallererst derjenige Spieler auf, der dann der zentrale Spieler in der Dreierkette ist. Und das ist Joshua Kwasi, der bisher einen ziemlich guten Job macht bei Fürth augenscheinlich. Aber wenn er jetzt nicht einen riesigen Sprung gemacht hat, und dazu habe ich jetzt zu wenig Fürth gesehen, um das seriös einschätzen zu können, ist er, glaube ich, nicht der Beste mit Ball am Fuß. Und wenn man ihm halt Möglichkeiten gibt, zu überlegen, was man mit dem Ball macht, kann man da ja vielleicht den ein oder anderen Fehler ausnutzen. Ein weiterer Punkt, weswegen Fürth eventuell Probleme haben könnte mit dem Aufbau, ist, dass noch gar nicht klar ist, ob der etatmäßige Torhüter Nahuel Noll überhaupt spielen kann. Der hat sich jetzt verletzt am Wochenende. Muss man noch warten. Der Ersatz ist auf jeden Fall mit dem Ball am Fuß ein klares Downgrade. Dann gibt es natürlich auch Punkte, wo Fürth immer noch das alte Fürth ist. Das ist immer noch eine der Mannschaften, die am meisten mit Distanzschüssen arbeitet, einfach weil man da zum Beispiel mit Branimir Rigota, mit Julian Green oder mit Jermaine Konsbruch relativ viel Qualität hat. Also das sind Spieler, die durchaus auch mal aus 25 draufziehen können und auch treffen können. Man ist bei Standards ziemlich gefährlich offensiv, aber defensiv eben auch so anfällig. Das kann man eben auch mal im Hinterkopf behalten. Und generell verlieren die Fürther relativ viele Kopfballduelle. Also Flanken und Standards sind auf jeden Fall ein Mittel, mit dem sie eben defensiv auch zu knacken sind. Dann fällt uns natürlich auf, dass diese Saison auch relativ viele Geschichten von Ex-Fortun bei den Fürthern irgendwie zu finden sind. Speziell ja, natürlich durch die Wintertransfers, die jetzt halt stattgefunden haben. Aber auch davor sind ja schon Düsseldorfer nach Fürth gewechselt. Marlon Mustafa ist nicht mehr bei Fürth im Kader. Er ist im Sommer dahin gegangen. Die Leihe hat nicht funktioniert. Er spielt mittlerweile wieder in Österreich. Dann ist Nico Gieselmann im Kader der Fürther, hat da mittlerweile seinen Stammplatz verloren, aber wir müssen natürlich noch mal kurz über Kwasi und Felix Klaus reden. Joshua Kwasi ist sofort Stammspieler geworden, hat jetzt allein im Februar für Fürth schon mehr Minuten absolviert als insgesamt für die Fortuna in seiner ganzen Zeit hier. Und ja, wie eben schon angesprochen, ist sofort der zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette geworden. Auch Felix Klaus ist sofort Stammspieler geworden. Spielt auf einer dieser beiden Positionen neben Rogota hinter der einzigen Spitze und ist da halt viel mit seiner Agilität gefragt, soll viele vertikale Laufwege gehen. Und wenn der zentrale Stürmer Foodco die Bälle festmacht, ja, wird er dann eingebunden, spielt den Ball dann zu Rigota oder zu Green, der sich dann auch nach vorne einschaltet. Also da ist schon noch relativ viel Qualität vorhanden. Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, als ich jetzt Felix Klaus das erste Mal für Fürth habe spielen sehen, dass der halt eine ganz andere Physis auf einmal mitbringt. Also der hat wirklich eine ganz andere Statur, war, glaube ich, im Winter, hat er Doppelschichten im Fitnessstudio eingelegt. Fand ich wirklich beeindruckend. Also vielleicht irgendwie auch ein ganz guter Indikator dafür, dass es da irgendwie einfach einen Tapetenwechsel gebraucht hat, um irgendwie nochmal neue Motivation zu finden. Und wenn es dann halt irgendwie mit der Motivation nicht gereicht hat, irgendwie bei einem großen Club, um den Aufstieg zu spielen, dann ja, motiviert es ja vielleicht den einen oder anderen irgendwie, um Platz 12 oder Platz 13 in der zweiten Liga zu spielen. Natürlich trotzdem irgendwie ein Spieler, der hier große Spuren hinterlassen hat. Ich glaube, keiner, bei keinem ist es so bitter, für keine Legacy von unseren Spielern ist es, glaube ich, so bitter, dass Fortuna das letzte Saison nicht geschafft hat. In der Relegation wie für Felix Klaus. Ich glaube, wenn das Rückspiel anders ausgeht, dann werden wir immer vor allen Dingen diesen Sprint von Felix Klaus damit verbinden. Hätten wir, glaube ich, für immer dann mit einem möglichen Aufstieg verbunden. Das ist halt leider nicht passiert. Von daher, ja, haben sich da jetzt eben die Wege getrennt. Und ich glaube, wir erwarten alle das Traumtor aus 25 Metern am Freitag.
Ja, oder halt ein Assist, weil der hat jetzt in kürzester Zeit, wenn ich das richtig gesehen habe, sich fast an die Spitze der Vorlagenliste der Spielvereinigung Greuther Fürth gesetzt, also mit 3 Assists in relativ kurzer Zeit. Das macht mir schon Sorgen. Ob man dann zu Null spielt oder nicht, wir sind uns einig, dass man dieses Heimspiel gegen Fürth gewinnen muss, wenn man noch irgendwie in dieser Saison Ziele formulieren möchte, richtig? Wie kriegen wir das hin? 2 Tore schießen. Oder, also.
Wenn du sagst, dass die bei Flanken anfällig sind, dann ja, würde ich mir ja vielleicht sogar wünschen, dass Gavori auf die Linksverteidigerposition rückt. Dafür vielleicht Haier auf rechts, weiß ich nicht genau. Kann ich jetzt nach einem Spiel schlecht beurteilen, aber das kann er ja schon mit nach vorne laufen und eine Flanke nach der anderen schlagen. Dafür muss dann natürlich die Boxbesetzung auch etwas besser sein. Das heißt, vielleicht ja auch mit einer Doppelspitze.
Ich sehe halt auch nicht so richtig, wer dann dagegen Krasi die Kopfballduelle gewinnen soll. Also, Flanken, ja. Schwierig.
Und, aber ich meine, wenn die sich eh hinten reinstellen, quasi, also jetzt übertrieben, dann musst du doch wahrscheinlich es so versuchen.
Und jetzt ohne, sag ich mal, die körperlich ihm zusetzenden Innenverteidiger-Schränke, Schinter Appelkamp nochmal von Anfang an?
Tja, würde ich, glaube ich, extrem von Trainingseindrücken abhängig machen. Also im Augenblick hat da irgendwie kaum jemand irgendwie wirklich die Argumente auf seiner Seite. Also auch von Brederode hätte eigentlich mal eine Pause verdient. Wenn du den rausnimmst, hast du aber eigentlich dann hast du halt auf rechts und auf links irgendwie keinen wirklichen Außenspieler für den Fall, dass du jetzt weiter dieses System spielen willst. Du kannst natürlich das System ändern, wäre ich auch immer noch eigentlich ein Freund davon. Es täuscht aber dann halt irgendwie auch nicht wirklich darüber hinweg, dass man einfach auf außen relativ blank ist. So, ne? Also ich weiß nicht, wie es mit Tim Rossmann aussieht. Vielleicht ist da ja auch irgendwie wieder eine Option, aber bestimmt auch nicht für eine Halbzeit, falls er das überhaupt wäre. Es fehlt einfach die Qualität auf den Außenpositionen, sowohl hinten als auch vorne. Und das ist einfach ziemlich eklatant.
Jetzt habe ich ja die Spiele nicht gesehen vorher oder kaum. Es wird Vincent Vermey wahrscheinlich stürmen, oder denkt ihr, dass Pejinovic als einzige Spitze aufgebracht wird? Weil Vincent Vermey zum Beispiel, also erstens fand ich auch, was Tim vorhin gesagt hat, dass der belebend wirkte. Zweitens ist er vielleicht auch eher noch ein Spieler für die Kopfballduelle, die in nicht so extrem dynamischen Situationen entstehen, sondern eben einer Flanke, die ein bisschen länger in der Luft ist, oder bei Bällen, die etwas länger in der Luft sind.
Also ich gehe von Vermey aus, ganz klar.
Naja, Vermey, und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass so ein Spiel doch dann Schinter Appelkamp ein bisschen mehr zugute kommt, wenn er eben in einer Rolle ist, in der er nicht ständig angegangen wird, sondern vielleicht auch mal ein bisschen Platz hat und diese Pässe spielen kann. Ich glaube, liegt ein bisschen daran, wie es im Training läuft. Aber eigentlich könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man ähnlich aufläuft wie jetzt. Nur ich würde mir, wie gesagt, dann vielleicht doch Gavori wünschen, der mit seiner Flankenfrequenz doch auf jeden Fall einiges da in den Strafraum reinbringen kann.
Aber es sind ja dann trotzdem normalerweise halt keine Flanken, die halt gut vorbereitet werden. Ne? Also auch speziell, wenn man sich dann halt das Zusammenspiel mit vermutlich von Brederode auf der Seite halt vorstellt. Also Gavori ist ja sowieso jemand, der halt normalerweise die Flanke reinschlägt, egal ob sie gut vorbereitet ist oder nicht. Und die Möglichkeit, dass jetzt Flanken gut vorbereitet werden, ist ja, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt, wie im Augenblick das Flügelspiel der Fortuna aussieht, nochmal unwahrscheinlicher als ohnehin schon. Bei Appelkamp gehe ich eigentlich total mit bei deinem Gedanken, also weil du, glaube ich, irgendwie meintest, ne, dass halt natürlich man wahrscheinlich ziemlich wenig Platz haben wird und ziemlich im letzten Drittel oder am Strafraum, aber dass man halt eben vorher viel Platz haben wird oder mehr Platz haben wird und so, dass einfach, dass Appelkamp dich da so ein bisschen reingrooven kann, meinst du wahrscheinlich, ne, und dass er dann einfach am Ende halt dann derjenige sein kann, der halt gar nicht so krass angelaufen wird, aber der halt da, wo wenig Platz ist, dann ja auch eigentlich genau der Spieler ist, den man halt haben will, ne? In Strafraumnähe. Jemand, der halt irgendwie zwischen den Linien auftauchen kann und da halt irgendwie einer der wenigen ist, die halt Fortuna genau das geben können. Und das wird man halt brauchen.
Ja, der könnte so ein Eintracht Braunschweig-Spiel nochmal wieder hinlegen.
Ich glaube sowieso, wir müssen uns auf ein sehr anderes Spiel einstellen als das, was wir jetzt gerade gesehen haben.
Ja.
So, vielleicht ja Richtung Braunschweig-Spiel, wäre nett.
Ja, absolut. Und so lange müssen wir ja eben auch gar nicht mehr warten. Das ist ja auch schon in 4 Tagen. Von daher, ja, bleibt da, glaube ich, wenig Zeit für die Fortuna, das vorzubereiten. Aber wir sind natürlich nicht minder gespannt, wie das eben ausgehen wird.
Und wir hoffen, dass wir euch bis dahin die Wartezeit mit diesem Podcast noch ein bisschen versüßen konnten und hören uns mit Sicherheit nächste Woche wieder, wenn wir uns dann zum 200. Mal zusammenschalten. Das ist ganz grandios.
Das ist wirklich sehr beeindruckend.
Also. Ja, genug des Selbstlobs hier. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Feiert schön Karneval und genau, wir hören uns.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Ciao.